Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf Stoner Frank und Frei. Und heute kommt der zweite Teil von dem, was wir letztens mal schon den ersten hatten. Q&As, Fragen von euch, Anregungen, Kommentare und Geschichten, die von euch kommen. Denn ich hatte dazu aufgerufen, weil ich ja gerne selber auch mal Geschichten aus dem echten Leben erzähle, aus meinem Leben, die es wert sind, erzählt zu werden, weil sie entweder witzig sind oder weil wir was daraus lernen können oder am besten beides, manchmal auch ein bisschen tragisch. Und das hat einen besonderen Wert, echte Geschichten aus dem echten Leben. Und ich hatte euch aufgerufen, hey, wenn ihr auch Dinge erlebt habt, und die können auch unglaublich sein, also es wird hier nicht großartig in Dinge in Frage gestellt oder kritisiert, das sind eure Geschichten, das ist etwas, was ein Mensch, wenn der es so erlebt hat, das ist seine Geschichte, dann können wir was daraus ziehen. So. Und da hatte ich euch ja gefragt und tatsächlich gab es auch schon ein paar Einsendungen und da gibt es auch die eine oder andere Story, die ich mit euch teilen möchte. Und dann habe ich noch in dieser Sendung was ganz Besonderes mit euch vor, eine Buchvorstellung zum Buch, was es wirklich auch in sich hat. Jo, deswegen without further ado würde ich sagen, wir fangen einfach gleich an und ich denke, wir starten mal mit Geschichten, oder? Starten mal mit Geschichten, die mir zugesandt wurden. Und die erste ist jetzt ist eine kleine Geschichte von Wolfi. Wolfi hat auf YouTube das geschrieben. So. Hey Frank, ich habe eine ganz coole Geschichte. Ich war mit einem Freund an unserem Platz am Neckar, wo wir immer chillen. An diesem Ort gab es ein Rabennest mit zwei Jungen. Als wir da ankamen, saß einer der beiden Jungen auf der Bank und erschreckte sich so, dass er wegfliegen wollte. Aber wohl noch nicht richtig fliegen konnte. Er stürzte in den Neckar. Als ich das sah, musste ich sofort handeln. Ich nahm einen Stock und der Rabe ist gleich drauf gesessen. Ich konnte ihn dann in die Sonne setzen, da hat er sich eine Stunde getrocknet und dann war wieder alles gut. Schön. Als ich dann zwei Wochen später zum Bus gegangen bin, sind dann vier Raben über mich drüber geflogen. Als ich mich dann an die Bushaltestelle setzte, kam einer der vier Raben zurück, setzte sich auf die andere Straßenseite und starrte mich bestimmt 5 Minuten lang an. Das war ein überragendes Gefühl, denn ich bin mir ziemlich sicher, das war der Rabe, den ich gerettet hatte. Was hältst du von der Geschichte? Grüße aus Baden-Württemberg, Wolfi. Gänsehaut. Großartige Geschichte. Freut mich so sehr. Hey, eine Geschichte aus der Rubrik Mensch und Tier. Und da gibt es da wirklich so erstaunliche Begegnungen, wahrscheinlich so viele Geschichten. Und ja, meistens sind die für uns trivial oder sowas, aber ey, ich meine, wir können da so viel draus ziehen, weil dieses Verhältnis Mensch-Tier, wenn da solche Stories, die wir so viele kennen, die zeigen doch, dass da eine Beziehung ist. Etwas, was mehr über das rein Materielle rausgeht, also eben was Feinstoffliches. Und dass das irgendwie das ist, was das Leben ausmacht. Und auch da erzähle ich euch jetzt keine große Weisheit oder Geheimnis, weil ey, natürlich, das wissen eigentlich alle. Jeder Mensch weiß es, die Tiere wissen es auch. Das ist, was das Leben lebenswert macht. Liebe, solche Sachen. Ja. Und großartig irgendwie, das können wir so sehen, oft in diesem Verhältnis Mensch-Tier. Ich habe euch, ey, ich selber habe da auch die eine oder andere Story erlebt, habe euch auch schon mal eine erzählt, weil die sich direkt da ein paar Tage vorab gespielt hat, hatte ich euch mal erzählt von diesem Pferd, was mir begegnet ist, mitten im Wald. Oh, eine ganz eigenartige Begegnung dann war, so das Pferd, was letztens sich verlaufen hatte und so und mir irgendwie so den Auftrag gegeben hat, hey, kümmere dich mal um die Situation. So. Also super spannend. Und das natürlich hier mit den Raben. Er hat noch eine besondere Note natürlich, weil die Raben natürlich auch ganz besondere Tiere sind. Raben, ey, das weiß jeder, sind sehr intelligente Vögel. Und tatsächlich Raben und auch Krähen. Jedes Tier ist auch irgendwo ein Krafttier und symbolisiert auch wieder etwas. Und ganz grundsätzlich, der Mensch und die Natur spiegeln sich. Alles, was in der Natur gibt, spiegelt sich im Menschen wieder. Mensch und Natur, das ist das Verhältnis. Das heißt, diese Rabenenergie oder auch was von Krähen kommt, das ist auch etwas, was in uns Menschen drin ist. Und das, wofür der Rabe und auch die Krähe so als Symbol stehen, im Sinne von Krafttier, das ist halt auch dieses Wanderer zwischen Welten, oft auch verbunden, weil sie auch dann so schwarz sind, auch mit dem Jenseits, mit dem Tod und so weiter. Krähen spielen auch oft eine Rolle, wenn es um den Tod geht und so weiter. Und auch diese Geschichte, in dem Fall warst du, Wolfi, so der Lebensretter und so. Großartig. Erinnert euch, habe ich euch auch erzählt, diese Story, als wir die Sendung gemacht haben, über dieses Phänomen der verschwundenen Menschen in Amerika, in den Nationalparks, Missing 411. Da habe ich euch auch ein Fallbeispiel vorgelesen, wo es auch um Krähen ging, wo es auch so eine zentrale Rolle hatte. Und auch da, die Geschichte klingt zuerst unglaublich, aber das sind diese Geschichten, die passieren im Leben. Und auch deine Geschichte, Wolfi, gibt es keinen Zweifel so, dass diese Geschichten gibt es. Dann gibt es noch wie krassere auch, was Leute erleben, so gerade auch mit Raben und Krähen, ganz besonderes Verhältnis. Also selbst in meinem Leben kenne ich da Geschichten. Also, hochinteressant. Danke für dir fürs Teilen, Wolfi. Und auch da, hey Leute, wenn ihr Stories habt mit Tieren, so die irgendwie erzählenswert sind, interessant sind, so vielleicht euch auch was gespiegelt haben, euch geholfen haben, irgendwas zu verstehen oder mit einem Lebensproblem fertig zu werden. Nur her damit. Nur her damit. Wir lieben diese Geschichten. Ne? Andere Geschichte, jetzt hier von Haus Mahnsingen, nennt sich der User oder Userin auf YouTube. Und das ist ein Kommentar, eine Geschichte als Reaction zu der Zahnbürstengeschichte. Wo der Typ, von dem ich euch erzählt habe, so beim Reisen dann so viel Angst hat, dass sein Rucksack geklaut wird und die wertvollen Sachen da drin. Und dann diese uralte Frau da, die hat dann seine Zahnbürste in der Hand und sonst nichts aus diesem Rucksack verschwunden. Und ey, da gab es ziemlich viel Feedback. Die Story ist wahr. Wie das sich genau abgespielt hat, weiß ich nicht. Aber Leute haben interessante Ideen reingebracht, die auch durchaus denkbar sind. Irgendwie, die Zahnbürste kann nicht in diesem Rucksack gewesen sein. Vielleicht hat er die, und hat das nicht mehr sich erinnert, vielleicht hat er die Zahnbürste in seiner Jacke gehabt oder irgendwas. Und die ist da rausgerutscht, auf dem Boden gelegen und dann hat sie jemand gefunden. Also, weil der Rucksack, ich hatte die Story erzählt, der war unberührt und alle Wertsachen drin. Und der Kulturbeutel, wo eigentlich die Zahnbürste drin war, war ganz unten im Rucksack. Also, aber hey, das ist auch das. Es macht Spaß, dann so drüber zu spekulieren, was kann da passiert sein. Aber letzten Endes ist es halt auch da wieder oft, ey, Mysterium Leben. Wir finden nicht immer eine Erklärung. Aber deswegen mögen wir auch diese Geschichten so sehr, weil ja, Leben ist spannend. Ja? Also das hat hier Haus Mahnsingen als Reaktion zu dieser Geschichte mit der Zahnbürste geschrieben. Sehr schön. Die Kamera haben sie dann ihm dann zurück in Deutschland geklaut. Hey, kleiner Gag. Mir und meiner Frau ist mal was passiert. Wir sind am Wochenende in die Baustelle unserer zukünftigen Mietwohnung eingestiegen. Was Leute nicht alles machen, ja? Und freuten uns riesig, was wo stehen wird. Die Zimmertüren waren schon eingebaut, allerdings hatten sie noch keine Türklinken. Und wie wir so im Schlafzimmer standen, fiel die Tür natürlich zu. Und wir saßen wie die Maus in der Falle. Am Wochenende. Und großartig, ja. Ich meine, wie man sich so in die Bredouille bringen kann. Bist in so einem Rohbau eingeschlossen. Deine eigene zukünftige Wohnung, aber du kommst nicht raus. Am Wochenende, keiner da. Irgendwie hatte ich aber die Ahnung, dass wir rauskommen. Immerhin waren wir nicht allein. Wir suchten nach Gegenständen, um die Tür aufzubekommen. Aber der Raum war praktisch leer. Das Einzige, was ich dabei hatte, war ein Handy und ein Schlüsselbund. Anstatt uns anzuschreien, wer für die Misere verantwortlich sei, blieben wir cool, irgendwie seltsam. Ich probierte die Schlüssel einzeln aus, um sie im Türdrückerloch, also da, wo die Türklinke dann reinkommt, um sie dort zu verkanten und die Tür zu öffnen, aber es half nichts. Doch plötzlich kam mir die Idee, einfach mal drei Schlüssel fest zusammenzupressen, damit sie breit genug für das vierkantige Loch sind. Und siehe, mit viel Kraft beim Pressen und Drehen klappte es. Wir waren wieder frei. Die drei Schlüssel sehe ich jetzt symbolisch für meine Frau, meine Tochter, damals noch als Baby, und mich. Einer allein schafft die Herausforderungen des Lebens nicht. Aber wenn wir alle stark zusammenhalten, bestehen wir jede Situation. Soweit unsere wahre Geschichte. Grüße ans Universum. Schöne kleine Story. Ja, aber da eben auch, wenn du an diesen Erkenntnisgewinn draus siehst, hey, fügt die Dinge zusammen, dann klappt's. Und gerade Schlüssel, nein, muss ich ja auch nicht sagen, Schlüssel ist so ein Symbol. Wenn du jetzt so einen Traumdeuter fragst, was bedeutet ein Schlüssel, dann kommen ganz viele Dinge. Schlüssel, wenn der Dinge aufmacht, Schlüssel, der Dinge, die Dinge verschließen können und so. Und ey, aus dem wirklichen Leben, so eingesperrt in so einem Neubau, das ist sehr, sehr witzig. Ich liebe auch die Geschichten, wo man sich selber in die Bredouille bringt. Habe ich auch ganz viele davon. Wo das, diese Dinge, wo du denkst, Idiot, was mache ich hier? Wie bescheuert bin ich denn so? Herrlich, sind die besten Geschichten oft. Aber dann eben, ja, großartig, was du daraus ziehst. Genau wie du schreibst, ja, jetzt nicht sich groß anstressen. Man könnte jetzt auch streiten, weil wie Idiot, wo man es bla. Ey, das Beste daraus annehmen. Und was du daraus angenommen hast, nicht nur, dass du dann klug warst und dich rausmacgeivert hast aus diesem Rohbau, sondern auch dann diese Symbolik, die es dir gebracht hat, diese Erkenntnis, das ist genau das. Wenn die Story dir auch noch was bringt und ein bisschen mehr siehst, cool, schönes Ding, Haus Mahnsingen. Nochmal eine, die sich auf dieselbe Story bezieht oder auch dann YouTube-Kommentar war von Peter Wittmeier. Ich habe in Bombay, im Hafenviertel in Indien, in einem ATM, also so eine, wo du mit der Geldkarte Geld abhebst, eine Cashmaschine, Ich habe im Hafenviertel im ATM meine Brieftasche liegen lassen. Also auf Reisen auch immer ungünstig, so hast du alles zusammen so. Als mir nach bestimmt 3 Stunden auffiel, dass sie fehlte und ich zum letzten Ort, an dem ich sie zückte, zurückging, da lag sie noch wie unberührt dort. So wie ich sie vergessen hatte, das Kärtchen, das Geld, Pass, Führerschein, alles war noch so wie von mir hineingesteckt vorhanden. Diese ATM-Kabine wurde stark frequentiert. Sicher haben in der Zeit 5 oder 10 Leute die Brieftasche dort liegen sehen. Sie lag da, in jedem Ablagefach auf Hüfthöhe, worin man seine Etuis ablegen kann, um die Hände frei zu haben für die Tipparbeit an der Maschine. Doch mir war gleich absolut sicher, dass sie noch dort wäre. Aus jener Überzeugung heraus, weil mir in Indien nichts Schlechtes passieren konnte. Was mir auch in den ganzen 6 Monaten nicht passiert ist, obwohl ich mit dem Moped unterwegs war. Wahre Liebe ist gegenseitig und das spürt man. Peter Wittmeier. Wow, Indienfahrer, we salute you. Und ja, was soll man sagen? Das ist in Indien und überhaupt auf Reisen, aber in Indien ist es noch krasser so. Da wird dir dieser Spiegel jeden Tag vorgehalten. Jeden Tag erlebst du Geschichten und wenn du bereit bist dafür, die Augen aufzumachen und ein bisschen aus deinem Ego rauszutreten, die Kontrolle abzugeben, dann kriegst du fast jeden Tag. Also es gibt auch mal ruhigere Tage, Gott sei Dank nicht. Aber grundsätzlich ist Indien so eine krasse Lebensschule. Du bekommst dort die ganze Zeit Geschichten, die letztens, wenn du es erkennst, irgendwann dich selber spiegeln. Und du kommst in die krassesten Situationen. Und ich selber war lange in Indien und ich habe viel erlebt und noch viel mehr gehört von anderen Leuten. Und ja, Geschichten, wie du es schreibst, Peter, kenne ich ganz viele. Und bei mir war es auch ähnlich. Ich wusste, ich hatte immer ein gutes Gefühl in Indien. Und ich hatte in Indien, ganz am Anfang bin ich mal krank geworden, ganz am Anfang. Die erste Woche war ich flach gelegen. Aber wie es auch in dieser Kommentar war, den wir letztens erzählt haben, so eine Krankheit bereitet dich vielleicht auch vor. Für mich war es so. Danach war ich dann in dem ganzen Jahr in Indien, ich hatte keine Probleme mehr. Und ich hatte nie in der ganzen Zeit irgendwie Erlebnisse Richtung krimineller Art. Es gibt da auch Gefahren und schlimme Dinge können auch passieren. Das Leben ist ein Abenteuer und du hast keinen Freifahrtschein. Ne? Aber tatsächlich, mir ging es so ähnlich wie dir, Peter. Ich hatte auch in der Zeit, ich hatte einfach so ein inneres Gefühl, ey, I'm safe. Ich gebe mich dem einfach hin, meinem persönlichen Lebensstrom, mit all den Verwirrungen auch manchmal, die es da gibt. Aber ich hatte auch so ein Gefühl, ich bin sicher. Oder ich hatte da keine Angst davor. Und tatsächlich war es so. Aber ich kenne auch genauso andere Geschichten. Auch von Indienfahrern, die genauso mit voll Spirit unterwegs waren. Und hey, boah, es gibt auch so krasse Geschichten. Also manche Leute, da meinst du, die haben nur Pech. Und das ist auch so, Indien kann ja manchmal, und ich kann es auch nicht immer erklären, warum es so ist, ja, muss man jeden einzelnen Fall, muss man die Leute kennen, was passiert, aber es gibt auch Leute, die kriegen die ganze Zeit nur Gegenwind in Indien, das ist so hart, also manche Leute, die haben echt nur Pech, wenn du dann denen ihre Storys hörst, Geld verloren, geklaut, was weiß ich, krank geworden, Unfall gehabt, bla, ständig solche Dinge. Und andere wie Peter, der fährt dort rum mit seinem Motorbike, wie heißen sie nochmal, diese indischen Motorräder, fällt mir gerade nicht ein, ne? Man cruiste da rum, Geld liegt da 3 Stunden irgendwo in der Großstadt rum. Ja, and you're safe. Manchmal wissen wir nicht warum. Manchmal erscheint es dann ungerecht, aber hey, so ist das Universum, so ist es. Und entscheidend ist, find deinen Trip, deinen Rhythmus. Und wenn die ganze Zeit nur die Ampeln auf Rot sind, wie die Kollegin hier geschrieben hat, wenn die ganze Zeit dir Hindernisse in den Weg kommen, okay, würde ich schon mal hinterfragen. Woran liegt das? Und vielleicht kann man auch Dinge ändern, aber manchmal muss man es auch einfach hinnehmen. Manchmal hast du Glück im Leben, manchmal hast du auch einfach eine harte Phase. So. Also ich kenne beides. Und oft weißt du es erst im Nachhinein. Gerade mit so Geldgeschichten und geklaut werden, verschmeißen. Meistens ist es ja beides irgendwie. Also man verschusselt sein Zeug und dann jemand anders profitiert dann vielleicht auch davon. Da habe ich viele Stories gehört, die im Nachhinein sich dann eher als positiv auswirken. Also ich kann mich da erinnern, ich hatte in Indien mal 3 Österreicher getroffen, aus Tirol waren die, junge Männer, und super starke Typen, mega, full power, und den hat Indien auch nochmal so voll den Schub gegeben. Und bei denen war es auch so, die hatten wirklich buchstäblich am ersten Tag, als sie in Indien waren, haben die schon den größten Teil von ihrer Reisekasse eingebüßt, verloren, geklaut, sie wissen es selber nicht wirklich, war einfach weg. Und das ist ja ärgerlich, weißt du, so, hast du da zu Hause das mühsam zusammengespart, am ersten Tag gleich weg. Das war dann auch irgendwie so mit Traveler-Schecks, so Reisechecks. Und die hatten dann immer wieder versucht, auch diese Reisechecks dann noch wieder zu bekommen. Deswegen hat man ja Reisechecks. Also wenn sie geklaut werden, kannst du bei der Bank wieder neue holen. Aber es hat irgendwie nie richtig funktioniert. Und vielleicht auch, weil die dann eben Hippie-Typen waren, wurden die von American Express einfach nicht ernst genommen. Später in Österreich haben sie ihr Geld wiederbekommen. Aber in Indien wurden immer nur Schulterzucken. So, nee, du kriegst von uns kein Geld. Und da ist auch so, du fühlst dich vielleicht am Anfang beleidigt in deinem Ego. Hey, warum geben die mein Geld nicht? Was ist bloß, weil ich Hippie bin oder was? Später kennst du es vielleicht was ganz anders. Deine Lektionen sind jetzt gerade mal dein Lifestyle mal so zu vereinfachen und runterzufahren, dass du eben mit ganz wenig Geld durchkommst. Und als ich die Typen getroffen habe, hey, da waren die bestimmt schon 3-4 Monate in Indien unterwegs. Und die waren schon so eingetuned in dieses simple Leben. Hey. Die haben fast die ganze Zeit in der Wildnis verbracht. Ich habe die eben auch getroffen auf einem Rainbow in Südindien. Die waren einfach, haben die halt gelebt. Da hast du nicht viel Geld gebraucht. Und die waren super glücklich. Und wahrscheinlich eben diese, gleich am Anfang hier, das, was du nicht brauchst, bitte einmal genommen. So. Und verzweifle nicht, sondern versuch mal, das dann kreativ umzusetzen. Und die Jungs haben das auch mega gemacht, dass sie getroffen haben. Die haben dann noch gelacht über diese Story. Ich habe die dann später tatsächlich nochmal getroffen, auch in Europa. Und weiß eben, wie dann die Geschichte ausgegangen ist. In Österreich haben sie dann ihr Geld wieder bekommen. Umso besser, hey, du kommst von einer langen Indienreise, kommst nach Hause und hast erstmal Geld. Auch cool. Ja? In Indien selber haben sie es nicht gebraucht. Da war eine andere Energie, ein anderes Benzin in deren Tank. Ja? Großartig. So, dann lesen wir mal weiter. Die Geschichte ist auch krass, auch eine Reisegeschichte. Fängt schon so an hier. Wer schreibt das? Was er noch mit dem Namen nennen? Jürgen Lenz auf YouTube. Jürgen Lenz schreibt diese Geschichte. Und der schreibt gleich am Anfang, weil sein Name hier, der steht auf YouTube, deswegen zitiere ich ihn ja auch. Schreibt er, hey, ich habe es nur für einen Freund eingestellt. Augenzwinkern. Ja, nicht deine Geschichte, Jürgen, wissen wir. Es ist jemand anders passiert, du erzählst ihn aus erster Hand. Weil, ja, ist auch nicht ganz so vorteilhaft, aber das sind halt ja auch die wahren Geschichten. Ne? Okay, lesen wir mal vor, was Jürgen hier mit uns teilt. Nachdem ich ein halbes Jahr in Indien war und für eine weitere Visumsverlängerung hätte nachweisen müssen, wovon ich lebe, habe ich beschlossen auszureisen, um dann nach ein paar Wochen mit einem frischen Visum wieder nach Indien einzureisen. Das nennt sich Border Run. Das war 1988. Ja, genau so ist es. In Indien, du kriegst standardmäßig ein 6-Monats-Visum, ist heute immer noch so, halbes Jahr. Und danach musst du halt mal ausreisen. Und das machen Leute, die jahrelang in Indien sind, die reisen alle halbe Jahr mal aus. Ist egal wohin, Sri Lanka, Nepal, so viele Länder gibt es nicht, wo du hingehen kannst direkt. Und dass du einfach wieder einreist, kriegst du ein neues 6-Monats-Visum. Das kannst du tatsächlich 10 Jahre lang machen, aber du kriegst nicht eine dauerhafte Residency oder sowas, oder Permit, kriegst du nicht so einfach. Sehr schwierig. Die meisten müssen das sogenannte, den Border Run halt machen. So fuhr ich im Bus von Delhi nach Kathmandu, Nepal. Wenn ich mich richtig erinnere, dann dauerte die Fahrt etwa 36 Stunden. Im Bus war es so eng, dass Westler null Beinfreiheit hatten und eine Bordtoilette gab es nicht. Die zwei Fahrer hatten vorne über die gesamte Fahrzeugbreite einen Bereich, der mit Tür und Glasscheiben vollständig vom Fahrgastraum abgetrennt war. Beim Fahren abgewechselt haben sich die beide ohne anzuhalten, indem sich der übernehmende Fahrer kurz auf die Beine des ermüdeten Fahrers geschoben hat und dieser dann unter ihm zur Seite gerutscht ist. Jawohl, fliegender Wechsel. So, hey, das habe ich auch oft gesehen. So, ey, krass. Da denkst du, oh Mann, ey, wenn es noch in den Bergen ist, irgendwo in Nepal oben, und ey, du bist auf diesen hohen Straßen und ey, da gehen die Abgründe runter. Und es ist nicht so, dass da nie was passiert. Du siehst auch manchmal so einen Bus unten liegen, so ein Frack, und denkst, okay, ja. Und da machen die dann da fliegende Wechsel. Ja, jetzt bin ich angehalten. Ey, solche Geschichten habe ich wirklich so viele erlebt, auch krass. Da muss auch cool sein. Du bist ein Gottes Hunter, ey. Gib dich dem hin hier. Wie gesagt, angehalten wurde nie. Wobei, das finde ich schon krass. Also 36 Stunden ohne Pause ist eigentlich auch ungewöhnlich, weil meistens die Leute dann doch gerne irgendwann mal essen, trinken und so weiter. Aber naja, gut. Wie gesagt, angehalten wurde nie. Und irgendwann mussten sogar die indischen Frauen so dringend pinkeln, dass man nach massivem Hämmern mit Fäusten gegen die Glasscheibe der Fahrerkabine irgendwo an einem abgeerdeten Feld angehalten wurde. Die Frauen sind dann ein paar Meter gegangen, haben sich mit ihren langen Saris hingehockt, haben ihr Geschäft gemacht und ich konnte nicht pinkeln, weil ich mittlerweile einen Krampf hatte. Nach 10 Minuten hieß es einsteigen und mir war klar, ich sterbe, wenn ich da mit voller Blase wieder einsteige. Ja, es ist wirklich so. Ey. In Indien, da gibt es nicht die Raststätte mit Toilettenservice, Dixie. Ey, ich meine, es ist manchmal krass, aber in Indien und in vielen anderen Ländern ist es so, das Feld ist deine Toilette. Ja. Das ist natürlich blöd, wenn man jetzt so als Westler hat man da oft noch so, gerade wenn man das jetzt noch nicht so lange macht oder so und dann nicht so eingetuned ist, hat man auch ein blödes Gefühl davor, den anderen irgendwie seine Toilette zu machen. Und, aber ja, wenn du es nicht machst, ist es natürlich blöd, weil dann kommt genau die Situation. Also du musst, wenn dann mal eine Pause ist, dann musst du all deine Bedürfnisse innerhalb von den wenigen Minuten erfüllen. Ich hatte das so oft auch nicht nur in Indien. Tatsächlich in anderen Ländern, meine anstrengenden Trips waren also wirklich anstrengende Fahrten, so ewig lang und null Komfort, waren nicht unbedingt in Indien. In Indien ging es, aber tatsächlich, wie du beschreibst, auch enge Busse, du hast keinen Platz, nichts und so weiter. Aber die Lektion ist, wenn das Ding mal anhält, egal wo auf der Welt, und wenn in so einem krassen Overland-Trip drin bist, wenn da mal eine Pause ist, du musst alle Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen. Du musst aufs Klo, du brauchst frisches Wasser, Trinkwasser, am besten sauberes, du musst was essen und du musst auch eine Zigarette rauchen. Alles irgendwie gleichzeitig. Ja? Irgendwie gucken, dass du es in die 10 Minuten reinbringst. Und, oh Mann, was hab ich da, wie oft habe ich das erlebt? Am krassesten, glaube ich, jetzt in Madagaskar. Ey, das ist halt wirklich ein armes Land. Da gibt es gar keine richtigen Straßen so. Das ist alles, was Überland travels, geht irgendwie durch Dschungelpisten, durch Buschpisten. Das nennt sich ein Buschtaxi. Irgendwelche alten, entweder so Pickups, wo du hinten dann draufhockst oder so Vans oder sowas. Und die halt da unglaublich vollgepackt werden mit Mensch, mit Vieh, mit Gepäck. Und dann geht's halt dann 30 Stunden durch den Busch. Yippie-yayo. Und der Komfort ist halt null. Also du reibst dir Blasen alles und so. Aber da musst du auch dich drauf einlassen. Und ich kenne diese Fahrten. Und da war es dann echt so, wenn dann echt das Ding irgendwann mal hält nach 5-6 Stunden, irgendwann hast du dann jegliche europäische Distanz auch losgelassen. Da fällst du einfach so aus der Karre raus, liegst erst mal im Dreck. Dann, okay, ich muss jetzt alles lösen. Ey. Ich brauche jetzt was zu essen, unbedingt trinken. Und in Madagaskar war es so, die Leute waren noch, die waren so krass. 10 Minuten haben die ihre Bedürfnisse auch erfüllt. Und es geht dann so rein, wo dann mal Pause gemacht wird, da ist dann doch irgendeine Art, wo du was essen kannst. Restaurant will ich nicht sagen. Es ist halt, hey, es ist Madagaskar. Aber halt irgendwo, wo du halt eine Garküche, wo es was zu essen gibt. Das Buschtaxi hält, 20 Leute stürmen so die Garküche. Und als Europäer, obwohl ich da schon eine Weile unterwegs war, du bist immer noch, ja, ich bin ein Gentleman, weißt du, ich halte mich erstmal zurück, ich dränge mich nicht vor, ich lasse erstmal die anderen. Bis ich an der Reihe war, irgendwie überhaupt noch zu checken, was gibt's zu essen und dass ich auch was zu essen will, da waren die ersten schon fertig. Die haben aber auch echt gegessen, ey, unglaublich, so wirklich reingeschaufelt, so krass, ey, so einen großen Teller, wie isst du das in 2 Minuten? Aber hey, die waren eben erfahrene Buschtaxi-Leute, die wussten, ich muss auch noch aufs Klo und so. Bis ich überhaupt gesagt habe, so, dass ich auch sowas essen möchte, da haben die schon zum Aufbruch wieder geblasen. Ja, da lernst du das. Hey, du musst verdammt schnell sein. Wenn die Karre hält, dann musst du alles in der schnellsten Zeit erledigen. Und ja, so ist es halt. Das lernt man dann. Also ich habe auch so heftige Trips hinter mir. Aber jetzt hier weiter zu der Story von Jürgen. Von Jürgen. Also es war die Situation nach der Pause. Er hat nicht gepinkelt und es geht jetzt wieder los. Und anderen Westlern ging es wohl ähnlich. Und die haben den Fahrern klargemacht, dass sie auf dem Dach des Busses, auf dem mit Planen abgedeckten Gepäck weiterreisen. Das war die Lösung. Ich bin auch nach oben geklettert und jeder da oben hat sich eine Mulde geformt, in die er sich reingelegt hat. Ja, das kenne ich auch. Das ist ja tatsächlich die Möglichkeit, wenn du jenseits von deutscher Autobahn und TÜV und so bist, kannst du auf dem Dach mitfahren. Das ist aber nicht immer die beste Lösung. Man denkt sich das so, hey, da habe ich endlich mal ein bisschen Freiheit. Zum einen kann ich was vom Land sehen, ich sitze nicht so eingequetscht und so und ein bisschen Abenteuer oben auf dem Dach, cool, Himalaya. Aber ich sage euch, nach ein paar Stunden wird es ziemlich unbequem auf so einem Dach. Du hast halt dort eine noch schlechtere Sitzgelegenheit. Und ich hatte einmal so einen Trip gemacht, das war in Marokko, in den Hohen Atlas. Da war ich alleine unterwegs. Und ich wollte dann unbedingt einen hohen Atlas. Das habe ich mir so vorgenommen. So, da wollte ich hin. Und da gibt es keinen Public Transport, sondern die einzige Möglichkeit ist, entweder du läufst halt ein paar Wochen, bis du oben bist. Oder wenn halt mal ab und an, das waren so große alte Bedford-Trucks, so kleine Laster, die sich da irgendwie diese Berge hochquälen, so über die Steinpisten. Um halt die Dörfer dort zu versorgen, die halt da oben sind. Und wenn du halt Zeit hast, dann musst du halt warten, bis irgendwann mal so ein Truck kommt. Und vielleicht kannst du da mitfahren gegen einen kleinen Obolus, nehm die schon mit. Und da war das auch so, ich habe den ganzen Tag auf so ein Fahrzeug gewartet oder zwei. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, hey, da ist ein Truck, mit dem kannst du mitfahren. Und das war so ein Bedford-Truck und der war komplett beladen mit Bambus. Bambusstamm. Und das Ding war so unglaublich überladen, also wie es eben nur in solchen Ländern auch ist. So, ey, da wird halt das echt genutzt. Da gibt es dann kein Limit, sondern du packst so viel drauf, wie geht. Und die Ladefläche, die war so überbordend von diesem Bambus. Es hat so auf die Seite so rausgeschwappt. Und naja, der Premium-Platz ist natürlich vorne in der Fahrerkabine, neben dem Fahrer, aber den habe ich nicht bekommen, weil da waren noch andere Fahrgäste, nicht nur ich, war nicht der Einzige, der hoch wollte in die Berge. Und da ist eine Frau da mit ihren Kindern da vorne gesessen. Und den Rest von uns hat mal gesagt, hey, ihr klettert da hoch und dann könnt ihr euch oben hinsetzen. Und das waren vielleicht 4, 5 Leute oder sowas, alles Berber, also die Leute, die dort in den Bergen oben leben. Und ich war der einzige Westler. Also. Und dann klettert man da hoch mit seinem Rucksack und bindet dann den Rucksack irgendwie, habe ich so an diese Bambus festgebunden, dass der auf jeden Fall safe ist und nicht runterfliegt während der Fahrt. Und dann hockst du dich halt da oben hin. Und dann ist man erstmal froh und mutig. Hey, cool, das Abenteuer fängt an. Ich bin ja mega hoch, 3 Meter hoch und super. Und Wetter ist schön, wir sind in Marokko, wir fahren die Berge. Yippie-a-jo. Meine Schätzung nach, ja, unser Weg 40 Kilometer. Naja, werden wir am Nachmittag dort sein. Ne? Aber das ist halt dann nicht unbedingt so. Denn ja, diese Fahrten, die werden dann sehr ungemütlich. Und bei mir war es dann so, es ging dann immer höher in die Berge rein. So noch mehr ungemütlicher. Plötzlich fängt es Regnen an, ne? Und du bist dort oben, du bist irgendwann komplett durchnässt. Dazu kam, das war so überladen, da oben hat es so geschwankt, weil das Ding fährt auf irgendeiner Piste und da sind Steine und Schlaglöcher. Das heißt, du kannst dich da nicht einfach cool hinsetzen und die Landschaft genießen, sondern du bist die ganze Zeit hauptsächlich damit beschäftigt, dass du nicht runterfällst von dem verdammten Laster. Das heißt, du musst dich da festkrallen irgendwie und gucken, und so geht das dann die ganze Zeit. Boah. Es wird immer kälter, irgendwann ist aus Regen ist Schnee geworden, irgendwann ist es dunkel geworden. Und ey, das ging einfach Stunden. Morgens sind wir irgendwann da aufgestiegen auf dieses Ding und das Ding fährt und hält einfach nicht. Wir kommen nicht an. Das ist dann schon nachts geworden. Ey, und ich war so kaputt. Ich war so durchgefroren, komplett durchnässt. Ich hatte dann da oben auch keine Chance, jetzt in einem Rucksack irgendwie mehr Equipment zu holen, weil es die ganze Zeit geht's nur so. Hauptsache, du hältst dich fest und fällst nicht runter. Die Berber, die das eben kennen, die professionellen Wüstentaxi-Reisenden, die hatten alle nur so große wollene ihre Klamotten an, so riesen Kapuzen, haben sich da so irgendwie eingemummelt und dann waren die safe. Und so einer, so eine T-Shirt- und Jeansjacke war so komplett durchnässt und alles kalt. Und irgendwann mitten in der Nacht hält dann das Ding so. Also, es war noch gar nicht mitten in der Nacht, aber halt, das ist Tropen. 6 Uhr, 7 Uhr wird es dunkel und dann ist halt Nacht. Gibt es noch keine Straßenbeleuchtung, es ist halt dann pitch black, also einfach nur Tinte. Ja, und irgendwann hält er so und ey, ich hab's kaum geschafft, da runterzusteigen, weil meine Hände schon so klamm waren, eingefroren. Da schäle ich mich da runter, so, boah, krass. Ja. Und dann waren wir da nirgends im Dorf. Ja, und was jetzt nur? Es ist stockfinster, ich weiß nicht, wo ich bin. Wir sind offensichtlich nicht da, wo wir hin wollten. Der Fahrer hat einfach gesagt, er hat keinen Bock mehr. Wir fahren morgen weiter. Ich sag, wo bin ich? Naja. Und aber die Geschichte ging dann positiv weiter. Leute haben sich da um mich gekümmert. Dann habe ich da eine Nacht bei den Berbern dann in so einem Dorf verbracht. Auch mega, ey, super spannend. Aber da wollte ich ja gar nicht hin. Es geht nur so um diese Abenteuertrips. Wir als Europäer denken uns mal, ja cool, ey, steig mal oben aufs Dach. Aber wenn es dann lange wird, ey, wirklich, das sind harte Trips. Und am Ende bist du wahrscheinlich, egal wie eng es ist, wenn du noch irgendwie so ein kleines bisschen Sitzplatz hast in so einem Sammeltaxi, eingezwängt zwischen Leuten, bist du immer noch gemütlicher. Als wenn du auf so einer langen Überlandfahrt oben auf dem Dach hängst, das kann ich ja sagen. So. Na gut, aber hier bei Jürgen geht es jetzt weiter. Jetzt wird es ein wenig pikant hier. Also sie sind oben, jeder hat sich da eine Mulde geformt, haben sich reingelegt. Ich habe dann da oben intensiv dran gearbeitet, mich so zu entspannen, dass ich meinen Krampf los werde. Das gelang mir nach einiger Zeit auch. Und dann konnte ich mich, ich lese mal vor, das ist für einen Freund, der hat es gar nicht selber erlebt, so. Das gelang mir und dann konnte ich mich tiefenentspannt in meiner Mulde liegend total einpissen. Hat einfach losgelassen, ja. Die Pause verpasst. Ja. Und dann, ja, irgendwann ist halt Biologie. Ich meine, du kannst nicht ewig lang deine Säfte zurückhalten. Dann liegt er da oben und pinkelt sie ein. Unangenehme Situation, möchte ich mal sagen. Ja. Die ersten Stunden da oben waren richtig nett. Gute Aussicht, Beinfreiheit, ein Traum. Aber wenn man auf der Straße nach Nepal einreist, dann kommt man auf dem Weg nach Kathmandu irgendwann ins Gebirge. Genauso wie bei mir. Da wurde es erst kalt, dann fing es an richtig zu regnen und selbstverständlich haben die Fahrer nicht angehalten, um uns wieder in den Bus zu lassen. Klar. So lag jeder auf dem Dachreisende in seiner mit Wasser gefüllten Mulde und hat sich den Arsch abgefroren. In Kathmandu angekommen, hatte ich dann eine Erkältung, die mich knapp eine Woche total ausgenockt hat. Die Moral von der Geschichte: sich als Erwachsener mal so richtig einnässen und darin liegen zu bleiben. Auch das hat etwas mit Loslassen zu tun. Aber verglichen mit dem, was man sonst noch in Indien zu sehen bekommt, war diese Übung eher Kleinkram, schreibt der Jürgen. Na, ich weiß nicht, also diese Erfahrung habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht, dass man das auch mal braucht, sich mal ordentlich einzupinkeln und dann das Erlebnis des Loslassens haben. Das ist mir so noch nicht passiert. Ich habe dann tatsächlich die Pausen immer nutzen können, aber ja. Erfahrung. Erfahrung von einem kleinen Overland-Trip hier mit Jürgen. Blick auf die Uhr, oh, die Zeit schreitet mir wieder schon ran. Aber ich habe ja auch so ein paar kürzere Geschichten. Gehen wir mal auf diese hier ein von Sissy Schmidt, auch auf YouTube. Auch ein Kommentar auf die Story mit der Zahnbürste. Ich hier jetzt ihre Geschichte, Sissy. Danke für die schöne, lehrreiche Geschichte. Du bist ein wunderbarer Erzähler und ich höre dir sehr gern zu. Danke. Meine Geschichte spielt in Irland. Mein Mann und ich waren dort in Urlaub. Eines Tages machten wir einen ausgiebigen Spaziergang durch die schöne Landschaft. Nach circa 2 Stunden Fußmarsch gesellte sich ein außerordentlich schöner, großer Hund zu uns. Er kam sozusagen aus dem Nichts. Er begleitete uns noch ein paar Stunden, worüber wir uns sehr freuten. Er war so lieb. Schließlich wollten wir müde und zufrieden zurück in unsere Pension und wir verabschiedeten uns von unserem treuen Begleiter. Der kehrte um und ließ uns ziehen. Am nächsten Tag stiegen wir in den Bus zu unserem nächsten Reiseziel. Als ich mich setzte und aus dem Fenster sah, saß genau vor unserem Fenster dieser wundervolle, schöne Hund und sah uns an. Es war ein ganz berührender Augenblick, den ich nie vergessen werde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Geschichte hier mit euch teilen würde, aber Frank macht's möglich. Danke auch für eure tollen Geschichten. Ja, danke an euch. Das ist your story. Sie lesen es noch vor. Also. Ja, danke, Sissy. Wieder großartige kleine Geschichte. Wieder so ein Tiererlebnis. Und ey, es sind so viele. Und wenn du es aber mal selber erlebst, diese Vibe, diese Liebe von einem Tier, so wow, das ist auch, was uns direkt reingeht. Weil Tiere unschuldig und ey, wenn so ein Wesen einen dann selber auch irgendwie mag, wow, großartig. Tolle Geschichte. Oh, die hebe ich mir noch auf. Das ist noch eine bisschen längere. Und hier noch eine kleine. Von Krypto, auch auf YouTube geschrieben. Krass. Meine Lektion Nummer 1 war in Thailand an einem Busbahnhof auf dem Weg nach Bangkok. Ich hatte mich beim Busstopp nachts an einer Bank auf ein Geldbündel gesetzt und mich erstmal tierisch gefreut. Also der Typ ist dort an einem Busbahnhof, Bangkok, und da ist eine Wartebank und da ist Geld. Und er findet sozusagen und er freut sich. Oh, cool, Geld, meine Reisekasse. Setzt sich erstmal drauf, so. Wie eine Glucke, so meins. Ja. Fragwürdig, ne? Aber er hat sich draufgesetzt und halt tierisch gefreut. Das ist auch das Schöne, ehrlich halt erzählen. Weißt du, keine von uns ist irgendwelche Heiligen. Wir können auch Geschichten erzählen, wo man falsch gehandelt hat. Das ist auch richtig. Und ey, hört mal, wie dann die Lektion auch herkommt. Das ist witzig. Nach einer kleinen Schweißattacke schnell wieder in den Bus gesetzt. Und dann beim Losfahren bemerkte ich, dass eine Dame panisch umherirrte und auf genau der Bank was suchte, wo ich zuvor saß. Aber der Typ sitzt halt schon im Bus, der losfährt. Und aus dem fahrenden Fenster raus sieht er, oh, da ist diese Frau und die sucht da verzweifelt Geld. Geld, was ich jetzt habe, was er hatte, hat es mitgenommen. Ja, da kommt dann das schlechte Gewissen, wenn du es dann siehst, oh, das gehört halt der Frau. Leider war ich aber zu spät, da der Bus schon losfuhr. Jedenfalls in Bangkok in der Absteige eingecheckt und dann bemerkt, dass aus meinem Rucksack 200 Euro fehlen. Und die gefundenen Bündel bestanden aus 20 Batscheine. Also 30, 20 Batscheine hat er gefunden. Ne? Kam alles grüßen. er hat nicht wirklich geklaut, aber er hat was gefunden, was nicht ihm gehört und was offensichtlich, muss man das nicht gleich einstecken, sondern vielleicht eher umschauen, hey, gehört das jemandem? Ne? Er hat sozusagen diese 30, 20 Batscheine, ich kann jetzt den Kurs nicht umrechnen, die hat er sich einverleibt, obwohl sie nicht seine sind, aber gleichzeitig wurden aus seinem Rucksack den 200 Euro rausgezogen. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, das letzte schreibt dann Karma lässt grüßen. Ich glaube, er hat ein bisschen mehr abgegeben, als er bekommen hat. Also gleich seine Strafe. Schöne kleine Geschichte. Ja, ey, manchmal macht man Dummheiten und ja, wenn die Dummheiten dann halt passieren, dann das ist halt manchmal schon zu spät. Aber auch das ist Leben. Und gerade, hey, ohne Witz, in jüngeren Jahren, ich hab ganz viele Dummheiten gemacht. Nichts Schlimmes, nichts, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, nichts aus irgendeiner fiesen Absicht heraus, einfach nur aus jugendlichen Übermut und Dummheiten. Ja. Und da habe ich so eine Geschichte, die auch so ähnlich ist, die in diese Richtung geht. Und die möchte ich euch jetzt hier noch vorlesen. Die ist von Happy Man. Mehr weiß ich nicht als Name. Happy Man hat mir eine Mail geschrieben. Lieber Stauner, danke für die Zahnbürstengeschichte. Sie hat ein Ereignis wieder in meine Erinnerung gerufen, das ich längst ganz tief unter all meinen Lebenserfahrungen begraben hatte. Sehr schön. Wenn das dazu dient, so die Inspiration, sehr gut. Es war aber auch schon echt ein merkwürdiges Ereignis, welches ich anderen niemals glauben würde, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Somit verstehe ich auch, wenn du sagst, ach, der flunkert sich da was zurecht, um mich für dumm zu verkaufen. Aber so einer bin ich nicht. Und was du am Ende denkst, ändert auch nichts an dem Ereignis.
Genau.
Meine Geschichte ist 1982 in Hildesheim vorgefallen. Und wenn ich sie erst jetzt aufschreibe, ist es mir, als wäre es erst gestern passiert. Es war kurz nach dem Abitur. Ich hatte ein Studium an der Fachhochschule in Hildesheim begonnen. Es war nicht der Studienplatz, den ich mir erhofft hatte, aber ich kam von einem kleinen Dorf und lebte noch bei meiner gerade verwitweten Mutter und nun konnte ich endlich zum ersten Mal allein in einer fremden Stadt wohnen. Es war ein super tolles, freies Gefühl und irgendwie erst der Anfang von meiner Zukunft. Ich vermisste meine Mutter, aber nicht so sehr wie meinen verstorbenen Vater, der mir immer Mut, Kraft und Rat gegeben hatte. Und es half mir der Gedanke und das starke Gefühl, dass er immer noch sozusagen auf mich aufpassen würde. Nach kurzer Zeit in meiner neuen Welt lud ich einen Schulfreund zu mir ein und wir besuchten am Abend eine Kneipe in der Hildesheimer Altstadt, die in einem historischen Haus gelegen war. Wir tranken jeder ein Bier und aßen eine Bratwurst. Und als wir uns wieder auf den Weg machten, sah mein Freund, dass der Wirt leichtsinnigerweise einen dicken Schlüsselbund in der inneren Hälfte der altertümlichen Doppeltür stecken lassen hatte. Ganz plötzlich packte mein Freund der Schalk und er konnte es nicht lassen, zog den Schlüsselbund aus der Tür und rief mir zu, renn so schnell du kannst! Ich war total perplex, aber was sollte ich machen? Er war in dieser Zeit schließlich wie ein Bruder für mich. Ich trug allerdings damals Holzschuhe, Clogs, die ich schon so lange getragen hatte, dass die Sohle auf 1 Zentimeter abgeschliffen war. Ja, herrlich, da kenne ich auch noch die Clogs früher. Damit konnte ich nicht gerade schnell abhauen. Als ich mich dann umdrehte, sah ich auch schon die typischen Kneipenbouncer, also Türsteher, weißes, prall gefülltes Hemd, schwarze Anzughose. Hat man damals noch so einen Dresscode gehabt? Sah ich schon die typischen Kneipenbouncer auf meinen Fersen und ich wusste, dass dieser Streich ein schlimmes Ende nehmen würde. Als wir um die nächste Ecke kamen, wollte mein Freund den Schlüsselbund irgendwo ablegen, damit der Spaß ein Ende hatte. Ich will diesen Spaß nicht mehr. Dazu kam es aber nicht, weil uns zwei unbekannte junge Männer, ebenfalls Freunde, die vielleicht 3 Jahre älter als wir waren, die kamen uns entgegen und die sich ebenfalls in großer Not befanden. Denn einer der beiden hatte seine Schlüssel verloren. 2 Gruppen, die einen klauen den Schlüssel aus der Kneipe, begegnen 2 anderen, auch so 2 Freunde, die kennen sich untereinander nicht, begegnen denen, die suchen einen Schlüssel, die anderen haben einen Schlüssel, der ihnen nicht gehört. Weird. Nun behaupteten die beiden, dass der Schlüsselbund, den mein Freund in seiner Hand hielt, derjenige sei, welchen sie verzweifelt suchten und verlangten, dass sie ihn einmal genau prüfen dürften. Das ist so im Halbdunkel. Hey, der Typ hat doch unseren Schlüssel. So, da fängt fast eine Streiterei an. Ne? Ich wollte die Sache aufklären, war aber nicht mehr in der Lage dazu. Denn einer der Bouncer erreichte uns bereits und schlug sofort auf den Mann ein, der den Schlüssel in der Hand hielt. Worauf der andere, der offenbar auch kampferprobt war, also von den Jungs, die den Schlüssel gesucht haben, seinen Freund effektiv verteidigte. Ein 2. Bouncer erschien und es entbrannte eine Schlägerei, die auch bereits Aufsehen in der Altstadt erregte und Menschen, die schlafen wollten, öffneten die Fenster, um sich zu beschweren. Ich versuchte nochmals, die Beteiligten ehrlich über die wahre Sache aufzuklären, aber scheinbar ging es niemandem mehr um den Schlüsselbund. Mein Freund und ich verzogen uns also unauffällig aus dem Geschehen. In der nächsten Gasse begegneten wir groteskerweise einem Streifenpolizisten, der einem Nachtwächter gleich aus dem Dunkeln auf uns zuspazierte. Als wir erkannten, dass er Polizist war, sprach mein Freund ihn an und machte ihn direkt auf die Schlägerei aufmerksam. Zu unserem Erstaunen wollte er nicht mit uns sprechen. Mehr noch, er drehte sich um und schlug eine Richtung ein, die von dem Geschehen eher wegführte. In dem Moment aber schaute ich in die Augen des jungen Polizisten und erkannte den Blick meines alten Vaters und wusste sofort, dass alles okay war und dass wir nichts mehr zu befürchten hatten. Der Polizist war dann auch irgendwie plötzlich weg, sodass wir damals glaubten, er habe sich beeilt, aus der Nähe des Geschehens zu verschwinden. Wir hatten uns danach noch oft über diesen Zufall unterhalten und uns gewundert, aber aus irgendeinem Grunde hatte uns niemand diese Geschichte geglaubt und die Geschichte wurde bald nicht mehr erwähnt. Ich selbst habe allerdings weder meinen Freund noch irgendjemand sonst jemals erzählt, dass ich damals meinem Vater begegnet bin. Ich denke, die Geschichte ist zu blöd, um sie in deiner Rubrik zu veröffentlichen. Nope. Außerdem weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht sogar noch legale Folgen haben könnte. Wer weiß. Nein, was 1982 in Hildesheim, weil du da mal so dein Kumpel einen Schlüssel mal gemobst hast, hat, glaube ich, keine legalen Probleme mehr. Name wird er ja auch nicht veröffentlicht. Aber wer weiß. Aber trotzdem, die Geschichte ist genau so geschehen. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Ausland tätig und habe in meinem Beruf viele kuriose Dinge erlebt, die erzählenswert wären. Aber diese Story war schon echt merkwürdig. Ja, hey, großartige Geschichte hier von Happy Man, weil da auch so viele Dinge zusammenkommen, so diese jugendliche Dummheit. Und hey, oh, Leute, ich könnte euch da auch Stories erzählen, mache ich vielleicht mal heute nicht aus meiner eigenen Jugend. Ich habe auch echt Blödsinn gemacht. Wie gesagt, nichts Kriminelles oder sowas. Einfach nur Dummheit. Also es ist eine Dummheit, glaube ich, sowas. Spontan irgendwie. Das Teufelchen auf deiner Schulter, was dir sagt, hey, den Schlüssel, nimm ihn mal mit. Haha, ist ein lustiger Prank. Ist total unwitzig, ist nicht lustig, aber wenn du jung bist, hast du manchmal dieses Teufelchen auf der Schulter, was ein bisschen Action will, ein bisschen Spaß will. Wie gesagt, nie böse oder so, aber doch Dinge, die einfach auch dumm sind und wo eine Watschen vielleicht dann die richtige Lektion ist. Und ey, glaub mir, ich habe auch die eine oder andere dann in diesen jungen Jahren auch kassiert und habe mich danach auch nicht beschwert, weil ja echt, ich bin eigentlich der Depp. Wenn es mit einer Watschen getan ist, ist gut so, dann Schluss. Ja, also ich weiß auch, um was es hier geht. Ich brauche diese Dinge so hinter mir. Aber großartig, wie ja diese Dummheit und das Leben zeigt dir da Lektionen. Hey, du kannst da echt richtig Probleme kriegen, von irgendwelchen Türstehern verdroschen werden. Könnte mir Schöneres vorstellen. So. Aber dass das sich dann auch verbindet mit diesem besonderen Erlebnis, was hier dieser Mensch hatte und der seinem Vater wieder begegnet, der eigentlich ein Polizist ist. Also das ist ja natürlich auch eine besondere Sache. So. Das ist ausgerechnet diese Situation, die du da selbst mit verschuldet hast, dort dann dieses Erlebnis rauskommt, ja, was dann offensichtlich bei den Menschen auch was ausgelöst hat. Ey, starke Story. Jo, vielleicht erzähle ich euch am Ende noch eine, aber jetzt möchte ich euch mal dieses Buch hier vorstellen. Und das ist auch was ganz Besonderes. Und das hat auch zu tun mit Stories, auch mit meinem Leben. Ich habe euch ja schon, glaube ich, das eine oder andere Mal schon erzählt von Rainbow. Rainbow Gathering, Rainbow Family. Und Rainbow ist, ich versuche mal, wie kann man es am besten erklären? Das ist keine Organisation, es ist kein Verein, sondern es ist eine Bewegung. Und Menschen kommen dort zusammen, immer in der Natur, am besten so richtig Wildnis, und leben dann zusammen. Und es ist non-kommerziell, es gibt keine Anmeldung, es gibt nichts, was damit Geld gemacht wird. Und es geht darum, gemeinsam zu leben, also auch gemeinsam Essen zu kochen, gemeinsam zu essen, einfach in der Wildnis miteinander zu sein. Und die Grundidee ist so eine Idee der Heilung. Also wir modernen Menschen, wir kommen aus den verschiedensten Lebensphasen, aus den Städten, aber dann in die Natur gehen, um zusammenzukommen, auf Augenhöhe, um Heilung zu erfahren, uns selbst erkennen, Lifestyle, das sind so diese ganzen Ideen. Jetzt Leute, die jetzt so das nicht kennen, wenn die so ein Rainbow sehen würden, würden wir wahrscheinlich als erstes sich denken, das ist wie ein Hippie-Treffen, weil halt die meisten Leute, die dort hingehen, dann auch so ein bisschen Hippie sind. Aber im Grunde hat es nichts, oder ja, es hat schon auch was mit Hippie zu tun, aber es ist eine größere Geschichte. Es ist im Grunde aus meiner Sicht eine zutiefst menschliche, humanistische, möchte ich sogar sagen, Bewegung, in der Mensch im Mittelpunkt steht. Und Rainbow Gatherings, du kannst dort alle möglichen Dinge lernen. Diese Sachen, was wir machen, so dieses Geschichten erzählen, von Geschichten lernen. Rainbow ist auch nochmal wie so ein Brennglas. Du kannst in 4 Wochen, also ein Rainbow Gathering, das geht immer, ist gekoppelt an den Mondzyklus und geht immer einen kompletten Mondzyklus, 4 Wochen. Und wenn du dich da voll darauf einlässt, dann kannst du auf so einem Rainbow Gathering so unglaublich viel lernen über dich selbst. Da gibt es auch nicht immer nur schön, da gibt es auch konfrontative Situationen. Und es ist keineswegs so, dass das dort irgendwie bessere Menschen sind, sondern wir sind alle Menschen. Und haben unseren Stuff aufzuarbeiten und wir bringen alle unseren Beutel Shit auch mit. Aber die Dinge, da passiert was. Ja, du kommst weiter in deiner Selbsterkenntnis. Du kannst auch wirklich Dinge lernen, einfach über dich selbst, praktische Sachen und so weiter. Es ist keine, wie gesagt, keine Organisation. Da gibt es keine Hierarchie. Es gibt keinen Guru, es gibt keinen Chef. Es gibt zwar sehr viel Spirit, aber es ist gleichzeitig halt super geerdet, was gar nicht anders geht, weil du dich eben in der Wildnis triffst. Und allein schon das pure Dasein in der Wildnis fordert von dir schon jeden Tag so ein paar Dinge halt. Wasser kommt nicht aus dem Wasserhahn. Wasser musst du aus der Quelle holen. Ernährung wird ja nicht vom Kellner gebracht oder so oder in der Mikrowelle gemacht, sondern du musst es selbst irgendwie herstellen. Ja. Und einfach dieses selber kochen, ja, du brauchst Feuer, für Feuer brauchst du Holz, also musst du Holz sammeln. Das sind alles Dinge, die dich direkt erden. Wenn du aus so einem Rainbow gehst, du lebst in der Wildnis und dann ist das einfach, das ist die ganze Zeit da, Erdung. Das heißt, es ist spirituell, aber es ist eben gleichzeitig auch Erdung. Und das ist, was ich auch immer sage, das ist das Ganzheitliche. Und deswegen nenne ich diese Rainbow-Bewegung eine zutiefst menschliche und humanistische, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, aber eben den beseelten Menschen. Rainbow ist nichts Materialistisches. Die meisten Leute würden sagen, hey, das sind also irgendwelche Freakspender. Und vielleicht ist es so, aber ey, da passieren erstaunliche Dinge auch. Und, aber es ist, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und Rainbow ist ein Riesending. Ich bin ja auch kein Spokesman oder Sprecher für Rainbow. Ey, ich war auch schon lange nicht mehr auf dem Rainbow. Das letzte Mal ist bestimmt schon 10 Jahre her. Aber es gab eben, gerade in meinen Wanderjahren, da war ich öfter auf Rainbow, an verschiedenen Orten, in Indien, in Europa, an mehreren Orten. Und habe wirklich eine tiefe innere Verbindung auch zu dieser Rainbow-Vision, zu dem Größeren. So. Und trage das in mir drin. Und deswegen spreche ich nicht als Sprecher für Rainbow, aber ich spreche als, weil ich auch ein Rainbow bin. Und jeder, der dorthin geht, ist es auch. Das ist es geht um Menschen so. Und dieses Buch hier, das ist ein Bildband von einem Engländer, der heißt Geoff Shakerley. Und der Typ hat Rainbow Gatherings in Europa über 20, 25 Jahre begleitet. War auf ganz vielen Gatherings. Und der ist ein Profi-Fotograf. Und der hat diese Rainbows eben fotografisch begleitet. Was eh schon eine schwierige Aufgabe ist. Denn offensichtlich ist sowas wie Rainbow, da werden Kameras nicht gern gesehen. Und ich habe auch nie, also es gibt nur ganz wenig Leute, die Fotos machen. Und da gibt es auch sofort Leute, die sagen, hey, keine Fotos hier. Weil da eben, ey, man ist unter sich. Da ist viel Nacktheit. Es sind einfach Dinge, die gehören nicht irgendwie in die Zeitung oder sowas. Ja? Keine Fotos. Das ist eigentlich so einer von den Konsensdingern. Und tatsächlich auch Rainbow-Nachrichten und so weiter werden auch nicht offen mitgeteilt. So. Und auch von mir bekommt ihr jetzt sozusagen keinen Tipp, ey, jetzt am so und so vielten an dem und dem Ort. Weil das wird bei Rainbow nicht gern gesehen und ich halte mich auch dran. Ganz abgesehen davon, dass ich diese Informationen gar nicht hätte, weil ich eben das letzte Mal vor 10 Jahren dort war. Ja. Aber die Rainbow-Informationen, die verbreiten sich sozusagen mit Spirit. Hey, wenn du unterwegs bist und diese Vibe hast, dann kommt die Info zu dir. So war es ja bei mir auch. Ja. Also grundsätzlich ist es sowas, da wird nicht viel fotografiert, da wird nicht viel so chronologisch verarbeitet, dokumentiert. Das mag man eigentlich nicht so auf Rainbow. Rainbow geht es um Freiheit und Leute lassen auch sich frei und da möchte man nicht allzu viele Kameras haben. Was eben wiederum nur zeigt, was so ein großartiger Fotograf dieser Geoff Shakerley ist, weil er eben diese Qualität hat, die ich auch hier bei Young sehe, unserem Kameramann bei Yu Wieso, der jetzt gerade dahinter sitzt, grüße so, ey, da sehe ich das auch, genauso wie bei dem Joth. Solche Leute, die können Fotos machen oder filmen, etwas festhalten, etwas dokumentieren, ohne in diese Situation Einfluss zu nehmen, ohne sich aufzudrängen, ohne zu stören. Die sind wie unsichtbar und wenn du die beobachtest, wow, krass, ey, der ist gerade voll, macht voll seine Arbeit, aber er stört den Fluss nicht von dem, was passiert. Versteht ihr? Das ist wie so ein großer Naturfotograf oder sowas. Du darfst die Tiere nicht stören. Du musst das dich so unsichtbar machen, deine Energie auch zurückhalten, dass du nur Beobachter bist, damit sich das frei abspielt und du nicht selber eingreifst in das. Und das ist so eine Fähigkeit, die haben halt die großen Leute, so, die Filme machen, Kameras bedienen, Fotografen. Und der Geoff ist genau so einer. Der war 25 Jahre auf Rainbow. Super bescheidener Typ. Und der hat Bilder gemacht. Und jedes von den Bildern, die er veröffentlicht ist, hat er auch die Leute, denen das dann gesagt, hey, ich habe ein Bild von euch gemacht. Ohne, dass die es mitkriegen. Da ist nichts gepostet, da ist nichts gestelltes. Ja, vielleicht gibt es auch Posen, weil man sieht, der fotografiert und stellt man sich. Aber die Idee ist, dass der wirklich beobachtet einfach und Menschen fotografiert. Und jetzt hat er nach 25 Jahren oder länger, hat er diesen Bildband hier rausgebracht. Ja, der einfach nur Rainbow heißt. Und das ist ein richtig schweres Buch. Es ist Hardcover und es ist ein reiner Bildband. Es sind nur Bilder drin. Und es ist so großartig, denn das zeigt einfach die Schönheit des Menschen. Es ist immer Natur drin, aber auf jedem Foto, glaube ich, habe kein einziges gesehen, wo nicht ein Mensch drauf wäre. Es zeigt die Rainbow-Leute und es zeigt Menschen, Individualisten in der Natur. Und es ist so schön. Tatsächlich geht es die ganze Zeit um Schönheit, um Beauty. Das ist auch was dieser Fotograf, der Joff, eben sieht. Der ist ein Mensch, der sieht die Schönheit des Lebens und die Schönheit des Menschen. Und gerade in so einer Zeit wie heute, wo die meisten Menschen so ein sehr negatives Menschenbild auch haben, wo der Mensch als was Schlechtes gesehen wird, das ist sozusagen komplett irgendwie die andere Sicht. Der Mensch im Mittelpunkt des Seins, aber in seiner Einfachheit, Nacktheit manchmal. Rainbow ist super simpel. Keine Techniken werden dort angewandt. Da gibt es keinen Strom. Es ist dieses einfache, natürliche Leben. Und vieles von dem, was auf so einem Rainbow passiert, wenn du das nicht kennst, wunderst du dich. Und bei mir war es auch so. Als ich das erste Mal auf dem Rainbow war, habe ich auch bei manchen Dingen, verstehe ich nicht so. Was passiert hier so? Das ist, weil manche Dinge man einfach nicht weiß, warum die so sich entwickeln. Ne? Aber wenn der Mensch wirklich in der Wildnis zusammenkommt, da werden auch ganz andere Kräfte kommen dort frei und entwickeln sich. Und dieses Buch ist so wunderschön, weil es einfach von einem großartigen Fotografen ist und einfach das aufnimmt, was Rainbow ist, nämlich Menschen. Es ist das Gegenteil von diesem faustischen Trip. Das ist Menschen, die sich erden. Und ich kann euch ja mal ein paar Bilder so zeigen. Hier mal so eins, was wirklich so beispielhaft ist. Guck mal, auf großer Doppelseite kommt das. Das ist eine Szene aus dem Rainbow. Lasst es mal auf euch wirken. So. Ey, wie viel Lebensfreude ist da drin? Wie viel Power? Die Leute, die da sind. Jeder Individualist, jeder Einzelne. Schönheit, Musik, Lachen. Vorne der Typ, der aber dann auch in diese Energie halt Yoga macht, meditiert. Ey, das ist Rainbow. So kann man sich das vorstellen. Und dieses Buch ist voll von wunderschönen Bildern, von der Action, die so passiert. Und zentral bei Rainbow ist die Idee, Kreise zu bilden. Wirklich buchstäblich. Die Menschen stellen sich einen Kreis und halten sich an der Hand. Und du hast immer jemanden anders neben dir oder so. Und diese Kreise werden mindestens einmal am Tag wird er gebildet. Nämlich dann, wenn es Essen gibt. Weil Essen tun alle gemeinsam, es wird gemeinsam zubereitet. Und Essen tut jeder. Egal, was du sonst so den Tag machst. Das sind Individualisten. Ja. Die Leute machen die verschiedensten Dinge. So. Aber einmal am Tag kommt im Grunde so die Family zusammen. Und das ist, wenn Essen gemacht wird. Und das ist immer, auf jedem Rainbow gibt es ein Hauptfeuer, so eine große Feuerstelle. Dort ist, wo das Essen dann auch serviert wird. Und um dieses Feuer herum bilden sich dann eben Kreise. Wenn es ganz viele Leute sind, mehrere Kreise und so weiter. Und das ist, wo man zusammenkommt, vor dem Essen, so bevor dann das Essen verteilt wird, so ein Moment der Stille, wo sich alle so an den Händen halten. Und tatsächlich, physisch, da passiert was. Kreise, Energiefluss, lauter Individuen, die alle auch die verschiedensten Stories haben. Jetzt kommen wir zusammen in den Kreis, diese Kreisenergie. Was ganz Einfaches, kostet nichts, brauchst du keine große Wissenschaft, brauchst du keinen Priester, der es erklärt. Hey, das ist urmenschlich, menschlich einfach. Das können wir alle machen. Und das sind wirklich so großartige Momente, die einem dieses Gefühl geben von Einheit, dieses Teil eines Größeren zu sein. Und das ist bei Rainbow, ist auch echt Lebensschule. Und ich kann euch da so viele Geschichten auch erzählen, echte Geschichten. Wie heute in der Wirtschaft nennt man sowas Synergieeffekte. Wie die Summe größer ist, oder der Kreis ist stärker als die Summe der Einzelteile. Das ist, was dort passiert. Diese Effekte, wie sich das verstärkt, wie sich in Gemeinschaften Energien verstärken. Und wie gesagt, die Energien sind nicht immer nur happy. Es geht auch mit dem Mond. Wir haben diese dunklen Nächte auch, wo es dann auch vielleicht auch darum geht, um Heilung, wo Stuff auch zum Vorschein kommt, mit dem wir uns dann beschäftigen. Und es gibt auch diese hellen Nächte, volle Energie, voller Kraft und Feier und Party. Beides. All das ist Rainbow. Und der Entscheidende ist aber eben dann immer wieder diese Kreise zu bilden als zur Heilung. Und da gibt es natürlich schöne Bilder von. Und eins, was da so symbolisch dafür ist, oder so ein tolles Bild ist, ist das hier. Das ist so ein typischer Rainbow-Kreis. Abends ist ein großes Feuer und die Leute sitzen zusammen. Ne? Und hier ist vielleicht schon nach dem Essen, so jeder hat schon gegessen, dann sitzt mal zusammen und dann geht es in die Nacht hinein. Aber diese Symbolik, Menschen, die Kreise bilden. Kein Boss, keine Hierarchie, alles kräftige Wesen, Männer wie Frauen, die zusammenkommen. Das ist, was Rainbow ausmacht, ja. Kreise bilden. Hier sind so unglaublich schöne, also es ist viel Schönheit darin. Das ist auch, was der Fotograf halt hat, der kann Schönheit erkennen. Es sind so unglaublich schöne Menschen drin, Männer wie Frauen. Also gerade Schönheit natürlich Frauen, aber dann auch die Männer, wirklich die Kraft, Erhabenheit, die Stärke, das, was wirklich Menschen auch ausmacht. Also auch dieses Yin-Yang und wie das sich da harmoniert miteinander. Es ist wirklich ein bezauberndes Buch. Ich will euch gar nicht zu viele Bilder zeigen, weil ich möchte euch dazu anregen, vielleicht, wer sich's leisten kann, sich dieses Buch zu holen und zu bestellen. So. Trotzdem kann ich ja mal so noch ein, zwei so zeigen hier. Schöne Rainbow-Bilder. Mach mal hier doch mal auf hier. Eins von den Sachen, was auf Rainbow mal gern gemacht wird, ist Akrobatik. Ja, Körperarbeit. Hey, wir sind in der Natur. Lass uns Akrobatik machen, irgendwie wild. Und da entstehen dann halt solche Bilder beispielsweise. Akrobatik, Yoga, kannst du alleine machen oder einfach im Spaß mit vielen Leuten. So. Das ist eine von den Sachen passieren, ne? Die hat passieren. Das hat viel eben auch mit Körperarbeit zu tun, ne? Es gibt ja Bilder von Leuten im Schlammrutschen. Es sind auch Kinder bei Rainbow. Auch das hier übrigens hier. Können wir reinhalten hier. Es sind auch Kinder bei Rainbow. Es gibt Kinder, die sind auf Rainbows gezeugt und geboren worden, ne? Das gibt's auch. Also, es gibt Leute, die leben das wirklich als Lifestyle. Es gibt welche, die es vielleicht eine Phase als Lifestyle haben. Sowas bei mir. Eine Phase in meinem Leben. Es gibt Leute, die gehen über Jahrzehnte hin. Haben vielleicht eine ganz normale Arbeit, aber einmal im Jahr 4 Wochen Rainbow und dann wieder was anderes. Und es gibt Leute, die leben das komplett so als Lifestyle. Die ziehen von Treffen zu Treffen, leben als freie, moderne Gypsies auf dieser Welt. Ja. Da gibt es alle möglichen Typen. So. Hier vielleicht auch nochmal zum Thema Schönheit. Ey, es gibt wirklich, es geht um die Schönheit des Menschen. Es hat nichts zu tun mit Pornografie oder sowas. Es geht um Schönheit. Das ist, warum ich sage, das ist eine urmenschliche, humanistische Bewegung. Der Mensch und die Natur. Wow. Aber eben auch, hier kriegt man mal einen Eindruck, wie so ein Rainbow-Siedlung dann ausschaut. Also so auf so einem Treffen. Leute bringen Tipis und Jurten und nichts Künstliches. Da hörst du auch kein Elektrolärm, auch keine elektrische Musik oder sowas. Musik machen Leute selber. Ja. Ganz, ganz stark, ja. Und tatsächlich, weil ich weiß, die Frage wird bestimmt kommen, wir sind auch im Q&A, wird bestimmt die Frage kommen, ist von dir auch ein Foto drin? Und ich sage euch, ja, es ist auch von mir ein Bild drin, ich bin tatsächlich geehrt und fühle mich wirklich geehrt, dass ich in ein so schönen Bildband, in ein so schönes Buch, wo so viel Schönheit auch drin ist und Erhabenheit, ey, dass auch unser eins dort auftaucht, das ehrt mich natürlich besonders, aber ich zeige es euch jetzt nicht so als kleiner Trigger, könnt ihr aber jetzt selber rausfinden, so. Hier auch nochmal, hier kommt das da vorne zeige ich nochmal, das zeigt es ja. Das sind Menschen. Das sind die einfachsten Dinge. Und das kann uns auch keiner verbieten. Hey, wir halten uns nur in den Händen. Da lacht das System. Ach ja, das sind keine Gefahren für den Staat oder so. Das sind einfach nur irgendwelche Spinner. Aber Leute, das ist wirklich Energie. Hier passiert was bei den Menschen. Da passiert was. Weil wir Menschen sind, ich sag's immer wieder, wir sind beseelt, wir sind energetische Wesen. Wenn wir uns verbinden, dann entsteht ein Energiefluss. Und ich habe so viele Geschichten und ich sollte ja hier welche erzählen. Wir sind ja auch im Storytelling heute. Ich könnte so viele Geschichten erzählen, die ich selbst erlebt habe auf Rainbow, wo ich das verstanden habe. Eben diese Prinzipien, wie in der Gemeinschaft die Energie steigt, wie wirklich mehr Energie da ist. Also wie tatsächlich Dinge passieren können, die, wenn man so anschaut, wo man sich denkt, das ist wie ein Wunder. Das kann ja nicht sein, das hast du dir ausgedacht. Aber ey, da passieren großartige Sachen, wenn die Menschen zusammenkommen. Und eine kleine Story kann ich euch ja noch erzählen, auch über die Faszination Rainbow. Hier vorne ist eine Widmung drin, die der Josh, Joff heißt der, Joff, ja, die der Joff geschrieben hat. Und er widmet dieses Buch seinen Töchtern, aber eben auch hier, ich lese mal vor, die Widmung. In loving memory of Fred Trennerman. Legendary European vocalizer, my friend, my teacher, my brother. A man who from the early days always believed in me and this project. May his beautiful soul rest in peace. Es ist eine Hommage an Fred Trennerman. Ein legendärer European Vocalizer. Ein Vocalizer, das ist Rainbow Talk. Es gibt in Rainbow keine Hierarchien. Es gibt keine Organisation. Es gibt nichts, wo du dich anmelden kannst. Es gibt keine Adresse, keine Headquarters, nichts. Aber es gibt Vocalizer, so nennt man das. Leute, die einfach aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Hingabe wissen, wie gewisse Dinge laufen. Wie kann ich zum Beispiel Essen kochen für ein paar hundert Leute ohne Gaskocher oder sowas? Wie baut man ordentliches Feuer? Wie überhaupt Küche so, also dass wir auch keine Lebensmittel verschwenden? Wie viel brauchen wir? All diese Dinge, da gibt es Vocalizer. Einfach Leute mit Erfahrung, die dann sagen, okay, ich kümmere mich um Essen und wir unterstützen halt den Vocalizer und der sagt, okay, wir brauchen ungefähr heute Abend 20 Kilo Kartoffeln oder den Sack, könnt ihr den schälen oder so. Alles läuft über Vocalizer, gibt keine Organisation. Und Vocalizer bist du einfach aufgrund deiner Persönlichkeit, aufgrund deiner Erfahrung. Und dieser Fred Trannerman, das ist ein Niederländer, und der ist einer der wichtigsten, und er ist mittlerweile gestorben, was ich auch gar nicht wusste, weil ich kenne den persönlich, den Fred. Das ist einer der ist so ein alter Rainbow Warrior, der schon von ganz von Anfang an dabei war. Und ja, wie es die Synchronizitäten wollen. Meine Rainbow-Zeit war jetzt gar nicht so lang. Das war so ein Zeitfenster von vielleicht 3-4 Jahren. Eben gerade in meinen Wanderjahren, wo ich richtig intensiv auch war, wo ich auf mehreren Rainbows auch war und Leute kannte und Leute auf dem einen Rainbow gesehen habe in Indien und dieselben Leute ein Jahr später in Kroatien wieder treffe und so weiter. Also Leute. Und in dieser Zeit, was auch so meine Wanderjahre waren, da habe ich auch diesen Fred kennengelernt. Und diese Story erzähle ich euch mal, weil das auch so passt zu dem Kram, was wir schon die ganze Zeit erzählen. Ich habe Fred kennengelernt auf einem kleinen Rainbow in Südfrankreich. Hat die französische Rainbow Family organisiert. Kleines Treffen, es war so im Massif Central im Sommer. Mega cool, also wunderschöner Ort. Aber kleines Gathering, vielleicht 100 Leute oder sowas. Von den 100 Leuten bestimmt 95 Franzosen. Also jetzt kein so europäisches Ding. Ja. Aber einer von denen, die dort waren, war eben dieser Fred, dieser Niederländer. Und älterer Rainbow-Bruder. Und wie es halt so kam, hatte ich mit dem irgendwie so eine Resonanz. Und wir haben ja viel geplaudert. Dieser Fred, der hat mir auch dann eben erzählt, die Stories, wie ist es überhaupt zu diesem Rainbow gekommen. Weil der das tatsächlich noch aus erster Hand miterlebt hat. Es war sozusagen wie, weißt du, hey, der erzählt dann, Stammesälteste erzählt so die Stories. Und wir hören zu. So war das ungefähr. Und Fred hat erzählt, Rainbow, der Name, er sagt es ja schon, ist Englisch, kommt aus Amerika. Und im Grunde genommen ist es entstanden, als ich hatte mal eine Sendung hier gemacht, der Summer of 69, das Ende von diesem Love and Peace, und wo auf einmal das so umgekippt ist, diese Stimmung, in wirklich Probleme, in Kriminalität, Drogen und so weiter, sexuelle Gewalt. Und wie so dieser Hippie-Traum sich so aufgelöst hat. Ja. Und die Leute, die damals aber wirklich das gelebt haben, die haben halt dann beschlossen, okay, wir müssen raus aus San Francisco, raus aus L.A., wir müssen jetzt in die Wildnis, wir ziehen uns zurück. Alles wird crazy, alles wird verrückt. Wir wollen das nicht mehr, wir ziehen uns zurück in kleine Gruppen, Kommunen. Und so ist noch in den Ende der 60er das entstanden, diese ersten Kommunen von Leuten, die wirklich auf dem Land leben. Und dann gab es irgendwann mal, das war 74, 75, Mitte der 70er, genau weiß ich nicht mehr, das hat mir alles der Fred erzählt, gab es irgendwann die Idee, dass die verschiedene Kommunen, die sind sich bewusst geworden, hey, es gibt eine ganze Menge von uns Kommunen und wollen wir uns nicht mal wieder treffen, so ein Treffen machen von den verschiedenen Kommunen, uns auszutauschen. Und das wurde gemacht und dieses Treffen war, glaube ich, in Colorado, im US-Staat Colorado. Und dieses Treffen ging viele Monate lang. Das war nicht so geplant, aber auf dem Treffen, das ist sehr schnell klar geworden, boah, es ist unglaublich viel Energie und Dinge. Und vor allem ging es da, das hat es auch Fred erzählt, auch um ganz praktische Sachen, die eben diese Leute erstmal lernen mussten. Hey, wir kommen raus aus den Städten, jetzt in der Wildnis. Wie leben wir in der Wildnis? Ganz praktische Fragen, bis hin zu Hygiene, Wasser sauber halten, wie kümmert man sich um seine menschlichen Fäkalien und so? Was macht man damit? All diese rein praktischen Dinge, so musste man erstmal wieder lernen. Wir als moderne Kinder, so wir jetzt gehen wir raus in die Wildnis, müssen die Dinge neu lernen und fangen an. Ne? Und das war so die Idee, sich auszutauschen. Und das ist richtig, richtig stark geworden. Und daraus ist dann eine Vision entstanden. Bei Rainbow, es geht immer um Kreise und es gibt auch die sogenannten Talking Circle. Das geht zurück auf Methoden, die haben schon die Indianer in Nordamerika haben das schon angewandt. Talking Circle heißt, wenn es um wichtige Themen geht, wir setzen uns im Kreis und es gibt einen Talking Stick, so eine Art Zepter, einen Stock und nur wer den Stock hat, spricht. So dass es auch darum geht zu hören, dass es keine Diskussionen entstehen und so. Und die Idee ist, wenn du den Stock hast, dann sprichst du. Und du kannst so lange sprechen, wie du willst, was halt, wenn es wirklich von innen kommt. Und im Idealfall ist es so, dass du wirklich nicht aus deinem Kopf heraus irgendwie Stories erzählst, sondern halt das sagst, was so vom Innen so zu sagen ist. Dass du sozusagen ein Sprachrohr bist für den Kreis. Und wenn du das gemacht hast, danach kannst du den Stock in die Mitte legen oder reißt ihn einfach weiter. Und der kursiert dann so. Und der Nächste kann dann auch wieder was sagen. Du musst auch nichts sagen, du kannst auch einfach nur still sein und wie auch immer. Auf diese Art entsteht, ist unglaublich, was das für ein Tool ist, wie so Wahrheiten hochkommen. Ne? Das ist echt faszinierend. Auch da, du kannst so viel lernen, weil du dann echt lernst, ey, wir sind irgendwie auf eine feine Art verbunden miteinander. Das ist der Gedanke, was jetzt irgendein anderer gerade ausspricht, das ist genau der Gedanke, den ich auch gerade hatte. Und also du lernst so viel darüber. Jedenfalls kam es damals eben schon zu diesen Talking-Kreisen. Das wurde so entwickelt, dieses System. Und alles geht jetzt auf diese Geschichte von Fred. Fred hat mir das so erzählt. Und der war dort. Der war auf diesem Treffen damals dort. Als junger Hippie in Amerika. Und der war auf diesem Treffen dort und hat gemeint, das war so kraftvoll. Und diese Visionen, die da entstanden sind, auch Regenbogen, dieses Bild, was so eben alle Farben beinhaltet, egal aus welcher Kultur, welche Hautfarbe, was auch immer, Regenbogen, alle Farben des menschlichen Daseins. Auch diese Verbindung von Yin und Yang. Weil ein Regenbogen entsteht nur da, wenn Regen ist, Wolken, aber auch Sonne. Nur dort geht es zusammen. Nur dort ist diese Brücke, die das so verbindet. Diese Symbole ist also so hochgekommen in den Leuten. Und dann ist es so, und ey, vielleicht ist es auch nur Rainbow Mythology. Aber mir hat es eben dieser Fred, der hier auch genannt wird, der hat es mir eins zu eins so erzählt, der war dort. Der hat gemeint, irgendwann sind dann Indianer aufgetaucht auf diesem Treffen. Und die haben nichts gesagt. Die waren einfach auch nur da, aber ganz still, wie so Indianer sind. Ne? Man gucken nur so. Und da waren Indianer von mehreren Stämmen dann dort, immer auch Teil davon. Und dann in irgendeinem von diesen Kreisen, von diesen Talkenkreisen, haben wir irgendwann so welche von diesen Indianern angefangen zu sprechen. Und das waren so Stammesälteste. Und die haben dann so erzählt, hey, wir haben uns das eine Weile angeguckt, was hier los ist. Und das, was hier gerade passiert und entsteht, das deckt sich mit unseren Prophezeiungen. Gerade so die Hopi, die haben dann diese Prophezeiungen auch aufgeschrieben, Hopi-Prophezeiungen, aber eben auch andere Indianer haben eben über diese Dinge gesprochen. Und diese berühmte Hopi-Prophezeiung, die geht ein bisschen länger, aber so auf die Kürze gebracht ist es so, dass die Hopi über Jahrhunderte so eine Prophezeiung hatten, die gesagt hat, hey, wenn irgendwann mal die Zeit, irgendwann wird die Zeit kommen, wo die Erde und das Leben krank sind. Ihr wisst, der Begriff Koyanis Katsi, habe ich euch auch schon mal erzählt, der kommt aus dieser Hopi-Sprache, also dieses aus dem Gleichgewicht, das Verhältnis Mensch, Natur irgendwie durcheinander geraten. Wenn dieser Zeitpunkt kommt und der Mensch leidet und die Erde leidet und Tiere leiden, dann wird ein neuer Stamm von Kriegern kommen, sich bilden. Und diese Krieger, die werden aus allen anderen Stämmen kommen und bilden gemeinsam einen neuen Stamm. Und die werden sich Krieger des Regenbogens nennen. Und diese Vision haben so diese Indianer da erzählt. Ich selbst jetzt, wenn ich so rezitiere nach Jahrzehnten, wo das war, das hat natürlich voll eingeschlagen. So. Und da sind dann diese beiden Visionen, das was so aus diesen Hippies, Aussteigern, was bei denen entstanden ist, das ist fusioniert mit dem, was sozusagen diese alte nordamerikanischen Indianer so als Vermächtnis hatten. Und so ist dann diese Idee mit Rainbow gekommen. Ne? Und nach Europa ist dann diese Regenbogenbewegung gekommen. Tatsächlich hat das auch zu tun mit einer Band, nämlich mit Grateful Dead, so eine typische Hippie-Band. Und deren Anhänger, die auch schon so sehr alternativ waren und die dann jahrelang mit der Band immer rumgereist sind, die hatten auch ihre eigenen Lager. Das war so sozusagen Proto-Rainbow. Und von solchen Leuten, da gab es eben Überschneidungen, welche aus dieser Grateful-Dead-Szene sind mit Rainbow in Amerika eins gewesen, sind dieselben Leute. Und die haben das dann so nach Europa auch gebracht, diese Ideen. Und der Fred, der war eben auch auf dem ersten europäischen Rainbow-Treffen, was es je gegeben hat. Das müsste 1977, 78 gewesen sein. Und ey, wieder diese Synchronizitäten. Jetzt kommen wir ja zurück zu den Stories aus dem echten Leben. Ja, wir sind da auf diesem kleinen Treffen, nur 100 Leute. Es war fast schon Zufall, wie es halt immer so ist, dass wir überhaupt dort hingekommen sind, weil wir waren in Südfrankreich unterwegs und irgendwann ein Rainbow Lady getroffen und die hat uns diese Info gegeben, hey, wisst ihr, ich hier, Rainbow, Südfrankreich, wollt ihr da nicht auch vorbei? Und okay, ja, thanks. Und irgendwie hat es uns dann unser Leben dahin geführt und auf diesem Rainbow, wen lerne ich kennen, eben diesen Fred. Und der erzählt dir all diese Geschichten und dann unsere Idee war, ich stand dir, meine Idee war, okay, wir sind in Südfrankreich und wir sind eigentlich so auf der Gralssuche gerade so gewesen. So. Unsere Quest du Gral, wollte nach Montségur, habe ich ja auch schon mal, nee, das war eine andere Geschichte. Nee, doch, Montségur. Das hat irgendwie alles nicht sicher ausgegangen. Genauso wie, wenn ihr euch erinnert, letztes Mal diese Story von der einen Frau, die so erzählt hat, diese ganze Orientierungslosigkeit. Mache ich jetzt das? Mache ich jetzt Atlantiküberquerung oder doch wieder nach Griechenland? So ähnlich war das auch da bei uns. Wir waren völlig frei, scheint ihr nicht. So unsere Reisezeit, unsere Wanderjahre. Wir waren gerade in Südfrankreich. Wir waren auf der Suche nach dem Gral, sind dann aufs Rainbow gegangen und hatten dann eigentlich so die Idee, weiter nach Süd, in Südeuropa zu bleiben. und lerne dann eben Fred kennen. Und Fred dann eines Tages sagt er so, also ich fahre jetzt, das war so morgens, also ich fahre jetzt wieder, ich fahre jetzt nach Amsterdam. Und er hatte so einen schönen alten Caravan, so einen, und er sagt, er fährt jetzt nach Amsterdam. Und dann schaut ihr nicht, so schauen sie an und wir fahren mit. Also so ist es bei uns gelaufen. Ich meine, null Plan, das war auch nicht so am Abend vorher, hätte ich es noch nicht gedacht. Und Südfrankreich, liebe Südfrankreich, auf dem Rainbow, es war so cool mit den Franzosen. Hey, da war ein bisschen edle Kitchen, die hatten. Und es war, ey, wir haben super Musik gemacht, war total großartig. Ich wäre gerne irgendwie geblieben, aber so war damals unser Lifestyle, völlig spontan. Ja, wir fahren auch mit. Ich habe so ein inneres Gefühl, wir fahren jetzt nach Amsterdam. Von Südfrankreich nach Amsterdam, krasser Trip, sind die ganze Nacht gefahren, uns ein bisschen abgewechselt. Und dann in Südfrankreich, also in Amsterdam sind wir dann angekommen abends. Und Fred hat uns schon gesagt, hey, aber ich kann euch in Amsterdam nicht beherbergen. So, er hat dann anders zu tun. Und für uns war klar, hier geht es nur um den Transport in Amsterdam, sagen wir so long. Und dann geht die Reise halt weiter. Witzig, wir hatten dann noch eine Frau an Bord. Das war eine junge Engländerin, die kam gerade aus Indien. Und die war so wunderschön, eine wunderschöne Frau. Und hey, die hat diese indische Ausstrahlung auch gab. Es war so der Hammer, so eine junge Beauty. Und die war irgendwie auf diesem Rainbow auch und die war alleine unterwegs und die wollte dann irgendwie zurück nach England. Also sie war seit der Indienreise noch gar nicht in England. Das war so auf dem Weg nach Hause und dann, die war immer auch dabei. Und dann sind wir zu dritt in Amsterdam ausgestiegen. Meine Lady, diese junge Frau, die gerade aus Indien kam und ich. Und Fred lässt uns raus und wir steigen aus, mitten in diesem Rotlichtmilieu, Samstagabend Amsterdam. Ey, größeren Kontrast kannst du dir nicht vorstellen. Vom Rainbow, wo du nur Lagerfeuer hast und deine Klamotten riechen nach Rauch und so weiter, Wildnis. Und plötzlich, oder hast du irgendwelche, hast auch Rainbow-Klamotten an. Und plötzlich bist du mitten in Amsterdam, Samstagnacht, Großstadt. Wahnsinn, ey, ich könnte dir nicht vorstellen, was das für ein energetisches, für ein Kontrast war. Es war so unglaublich. Die Leute haben uns angeschaut, wie als ob wir vom Himmel gefallen wären. So, ey, Wahnsinn. Und die haben uns auch geholfen, so cool, ey, boah, hier, macht. Aber gerade dann noch diese junge Lady, die hatte eine so unfassbare Anziehungskraft. Also so auf, Männer sind völlig verrückt geworden, wo die nur gesehen haben. Krasse. Und dann haben wir uns noch ein bisschen um die gekümmert, dass die irgendwie safe Richtung England kommt. Naja, und wir waren plötzlich in Amsterdam und dann kam unsere Idee, okay, wir wollen auch nach England. Hey, Südengland im Sommer, ein bisschen vielleicht Crop Circles abchecken und so weiter. Aber dann, so war das eben damals, diese Orientierungslosigkeit. Plötzlich morgens, wir fahren nicht nach England. Unser Weg führt nicht nach England. Wir wollen nach Kroatien, wo wir eigentlich ursprünglich eher hin wollten. Also von Amsterdam, von Südfrankreich nach Amsterdam, dann irgendwie Richtung Deutschland, wieder München, Kroatien. Und da fragt man sich, was ist das für eine absurde Route? So, ich meine, hätte es auch einfacher haben können von Frankreich nach Kroatien. Aber nee, es geht um diese Umwege. So war das bei uns eben auch. Diese Orientierungslosigkeit kann aber eben auch manchmal einfach diese Labyrinthphase sein. Und bei uns war es auch so, wir nehmen einfach direkt die Zeichen an. Zack, hier bietet sich ein Ride. Okay, spontan, wir steigen jetzt einfach rein. Ne? Ja, und es freut mich natürlich, dass ihr hier auch diese Widmung drin ist für den Fred Trannerman, der eben so einer der, ja, wahrscheinlich der erste europäische Rainbow Warrior der Neuzeit ist. Und der halt, den ich auch eben kennenlernen durfte, was was ganz Besonderes ist. So. Und der mir eben viel von diesen alten Geschichten erzählt habe. Wahrscheinlich eben auch, damit ich dir wieder an euch weiterreiche. Und auch da ist es, manches von dem wird vielleicht für euch irgendwie sein, naja, das ist so zusammengesponnen, ja, vielleicht. Und Rainbow, man darf, ich will es jetzt auch nicht so romantisieren, weil ey, es ist Menschen, das ist, was es ist. Und wir sind alle Menschen und wir, das sind keine besseren Menschen. Das sind wir Menschen. Und wir alle bringen auch unsere Probleme mit, die wir haben in dieser faustischen Zeit. Und in der Heilung kommen die halt raus. Es passiert auf Rainbow auch blöde Dinge. Es ist nicht alles da immer nur beautiful und schön. Aber der Spirit ist da. Und einfach der gute Wille, auch an sich zu arbeiten und zur Heilung zu kommen. Und ja, großartig, dass ich in dieser Zeit, wo ich das auch gehabt habe, mein Leben, dass ich dann echt solche Menschen wie den Fred halt kennenlernen durfte, der dann mir diese Geschichten aus erster Hand erzählt habe, sodass ich sie euch weiterreichen kann. Ne? Jo, dieses Buch könnt ihr auch käuflich erwerben. Leider ist es relativ teuer. Es ist eine gute Qualität. Dazu kommt auch noch aus England mittlerweile ein Buch bestellen. Ich weiß nicht, ist komisch, da muss man jetzt irgendwie 15, 14 Pfund oder sowas Porto zahlen. Das ist echt Wahnsinn auch. Es kostet ein bisschen was, aber es ist einfach ein großartiger Hommage an den Menschen. An die Einfachheit und Schönheit und Erhabenheit des Menschen. Für mich, und ich spreche nicht für Rainbow, ich spreche nur für mich, aber ich bin auch Rainbow. Das ist wirklich, um was es geht, dieser Humanismus, der Mensch, der beseelte Mensch, um den es geht. Das ist hier. Und ihr könnt dieses ja auch seine Webseite mal besuchen. Dort könnt ihr auch ganz viele Fotos anschauen. Die ist auf jothshakerly.com. jothshakerly.com. Und ich schätze mal, wenn ich es nicht vergesse, dann werden wir das jetzt hier einblenden. Das ist die Webseite von ihm. Dort könnt ihr Fotos angucken, könnt Kontakt mit ihm aufnehmen, könnt auch dort das Buch bestellen. Ich freue mich für jeden, der dieses Buch nimmt. Nicht nur, ob du jetzt jemals in deinem Leben auf so einem Gathering warst oder hingehen wirst, spielt keine Rolle. Vielleicht trägst du den Regenbogen auch in deinem Herzen. Nicht jeder muss all diese Dinge machen. Das sage ich auch immer wieder. Nicht jeder von euch muss nach Indien fahren. Ich habe das halt gemacht, teile es mit euch und ihr macht andere Erfahrungen, die dann mir wieder zugutekommen. Wenn ihr den Regenbogen im Herzen trägt, einfach diese Vision des Menschen in der Natur, Mensch, der Geist und Materie ist und der das verbindet, der Liebe lebt, der, ja, ihr seht all diese kraftvollen und schönen Menschen so, der einfach dieses menschliche Potenzial so in den Mittelpunkt stellt. Das ist eine Hommage an den Menschen. Weiß nicht, manche Rainbow-Leute würden es vielleicht gar nicht so erkennen oder so, da würden wir vielleicht auch widersprechen so. Aber das ist, was ich darin sehe, das ist ein humanistisches, nein, nicht ein Manifest, weil es sind Bilder. Es ist eine, die Liebe zum Menschen und die Kraft des Menschen. Das ist, was hier drin zu sehen wird, sein ist. Und wer sich es leisten kann, ey, wirklich unterstützt dieses Buch, holt euch das Buch. Das ist ein einzigartiges Dokument, unglaublich schöne Bilder drin, ne? Wow, ich könnte euch da so viel erzählen, weil am Rainbow, das ist auch wie unter so einem Leben, unter so einem Brennglas. Jetzt beschleunigen wir mal wenig, jetzt mal Katalysator. Auf 4 Wochen auf so einem Gathering, das ist unglaublich, was du halt lernen kannst. Ja. Tatsächlich eins noch, weil ich könnte euch ganz viele Rainbow-Stories erzählen und werde euch vielleicht noch welche erzählen, aber eine kann ich euch noch mitgeben. Ich habe auf Rainbow hab ich Gitarre spielen gelernt. 1:1. Ich wusste schon immer mein Leben lang, also auch so in meinen Studentenzeiten, ich wusste immer, ich habe eigentlich diese Musik in mir. Ich habe dieses Talent, Alter. Das ist mir drin. Aber irgendwie in meinem Umfeld, ich bin nicht in so eine Musikerleben reingewachsen. Musste mich da eher vielleicht selber erstmal freischwimmen. Und in den 90ern, als ich studiert habe, ich hatte einfach nicht die Muße, ein Musikinstrument zu lernen. Wenn ich dann eine Gitarre, und ich habe sogar mit Musikern dann zusammengelebt in den 90ern. Und wenn ich aber so eine Gitarre mal in die Hand nehme, ich konnte es nicht, weil ich war Anfänger, ich weiß nicht, wie es spielen geht, aber ich weiß nicht mehr drin, was ich spielen will. Und das hat mich so bedrückt, dass ich kann das nicht sehen, wie ich da so rumeier, dann lieber gar nicht. Ging halt nicht. Ich komme nach Indien und in Indien habe ich nach wenigen Wochen, habe ich so das Gefühl, jetzt brauche ich eine Gitarre. Da habe ich eine gekauft, eine indische Gibson. Gibson, also so eine Fake-Marke, eigentlich Gibson, aber dort in Indien war es eine Gibson, so super billig. Und habe dann eine Gitarre gehabt. Und gelernt habe ich das auf einem Rainbow in Indien. Auch da war es das erste Mal, dass ich überhaupt von Rainbow gehört habe. Ich kannte das gar nicht. Aber da waren wir eben so weit von der Energie und haben eben tatsächlich Leute getroffen, die uns die Info gegeben haben. Da, zack, Rainbow Connection. Und auf diesem Rainbow, von dem ich jetzt erzähle, ich war auf 2 in Indien. Aber das erste, das war in Südindien an der Küste in Karnataka, im Bundesstaat Karnataka. Und hey, traumhaft. Küste, arabisches Meer. Ey, mega, aber gleichzeitig wirklich Wildnis. Also du musst eine Weile laufen oder so, bis du überhaupt hinkommst. Da ist dann kein Restaurant, noch nicht mal ein Chai-Shop, nichts. Wildnis. Und allein von dem Gathering, wo ich dort 4 Wochen war, könnte ich euch lange erzählen. Aber es geht um dieses Thema Musik. Ich bin dort hingekommen als Anfänger. Ich hatte meine Gitarre dabei. Und ich bin dort weggegangen von diesem Rainbow-Gathering und ich war Musiker. Also so, wirklich so, ich meine jetzt kein Virtuose, ja, ist schon klar, aber halt, ich habe dort Gitarre gelernt, einfach die Chorde und um meinen Gesang zu unterstützen, also Rhythmusgitarre. Und das ist, was eben auf Rainbow passiert, da ist so viel Energie, ey, da wird dann gemeinsam musiziert und vor allem dann in Indien halt in diese indischen Bhajans, Mantren rein. Auch das, dieses ganze Sanskrit, was mir vorher völlig fremd war, so diese komischen Silben und ich kann kein Wort aussprechen, aber durch das Musizieren, durch das Chanten, ey, boah, wir sind da so tief rein, Nacht für Nacht, ey, mit so viel Power, mit anderen Leuten. Und wirklich, ich habe innerhalb von dieser kurzen Zeit sowohl das Musizieren gelernt, als auch die Kraft von dieser Sprache. Nicht, dass ich jetzt Sanskrit kann, aber halt, es geht um Phonetik, es geht um Rhythmik, wie du die aussprichst, wie du die singst. Ja. Und das habe ich alles auf diesem einen Rainbow nur gelernt. Bang! Also was für eine Explosion, was für eine Freisetzung von Persönlichkeit. Und ohne Witz, danach war ich Musiker und habe halt danach immer Musik gemacht und die Leute haben mir geglaubt, ich mache das mein Leben lang schon. Nee, ich bin erst seit 6 Wochen Musiker. Das ist diese Dynamik, diese Power. Und das spricht für Indien, spricht für Rainbow. Da kommt noch beides zusammen. Das ist dann noch verstärkter. Holy, krass. Könnte ich euch noch viele Geschichten erzählen, aber ich schätze, die müssen wir auf ein andermal vertagen. Denn wenn ich jetzt die Zeit richtig im Blick habe, sind wir schon wieder da ein wenig hinausgeschossen. Und das ist eigentlich schade. Und ihr wisst ja, wie es ist. Ich muss dann auch noch mal meinen Senf dann dazugeben zu den Geschichten. Und ich hätte noch mehr am Start. Aber hey, die schieben wir halt dann aufs nächste Mal. Denn ja, es wird ja wieder weitergehen. So, damit verabschiede ich mich von euch. Ey, ich danke euch so sehr, dass ihr auch heute dieser Sendung und der letzten wieder Aufmerksamkeit geschenkt habt. Es sind eure Geschichten auch. Es sind unsere Geschichten. Es ist unser Leben, und das wir hier miteinander teilen. Und ich danke euch sehr dafür. Ich selber freue mich jetzt auf meine persönliche kleine Sommerfrische, die ich mir jetzt 2 Wochen lang gönne. Ich werde nach Polen gehen, im Kreise meiner Leute ein paar schöne Tage verbringen. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen. Wünsche euch auch noch einen guten Sommer, einen angenehmen Sommer. Und hey, ein paar Wochen sehen wir uns schon wieder. Und dann geht's ja weiter mit Geschichten, die das Leben schrieb. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. So long. Ciao.